Auf die Erklärung wäre ich jetzt gespannt gewesen, da hätte ich jetzt gerne zugehört. Jetzt muss ich versuchen, sie selber zu geben. Ja, heute Abend wieder ein spannendes Thema, das vielleicht nicht jeden in direkter Weise so stark betrifft, wie die beiden Jungs, die hier auf der Bushaltestelle geklagt haben. Vielleicht ist es nicht so deine persönliche Problematik, und doch nehmen wir ja alle wahr, dass auch in unserem Land, das ja durchaus ein reiches Land ist, auch manche Sachen auch wirtschaftlich, finanziell sehr herausfordernd werden. Ich habe heute, als ich noch ein bisschen was zu Abend gegessen habe, parallel die Nachrichten angeschaut, und da war so ein Kurzbericht über eine Debatte im Bundestag von heute. Und wie immer waren sich alle sehr einig und haben sich alle freundlich ermutigt gegenseitig und Dankeschön gesagt für die tolle Arbeit. Also das sollte eine ironische Bemerkung gewesen sein. Und der hat der Regierung vorgeworfen, sie wären persönlich schuld an dem Niedergang Deutschlands. Und die anderen, die haben sich verteidigt, haben gesagt, in der ganzen Welt sind wir anerkannt, nur nicht hier im Deutschen Bundestag. So, wer hat Recht? Also wenn Sie erwarten, dass ich heute Abend Ihnen erkläre, wer Recht hat, dann werde ich Sie enttäuschen, denn das ist hier keine politische Veranstaltung und auch keine Schuldnerberatung. Aber wir wollen ein wenig nachdenken über das, was vielleicht auch Gott uns zu sagen hat in diese derzeitige Situation einer gewissen Unsicherheit. Man sagt, dass die Not an Wohnraum so bedrängend ist wie nicht seit dem Zweiten Weltkrieg. Und da war es ja bedrängend, wenn man sich überlegt, wie meine Heimatstadt zum Beispiel zu weiten Teilen dem Erdboden gleichgemacht worden war. Vor allen Dingen in den Großstädten merkt man das stark. Wer darüber letztlich oder dafür verantwortlich ist, die Frage darfst du für dich selber beantworten. Aber eines steht fest, die Bundesregierung hatte uns versprochen, das steht im Koalitionsvertrag, dass man 400.000 Wohnungen bauen will jedes Jahr. 270.000 sind es immerhin, kann man vielleicht auch mal sagen, letztes Jahr geworden. Und die Bauträger klagen natürlich über die energetischen Auflagen, über die deswegen auch gestiegenen Baukosten. Die Bankzinsen für solche Projekte sind gestiegen, die Steuern und Abgaben sind hochgegangen. Und deswegen haben wir natürlich schon eine große Krise in der Baubranche. Man sagt, dass etwa 600.000 Wohnungen derzeit fehlen, die gebraucht würden. Viele Bauprojekte werden wieder storniert. Und ich hörte dieser Tage einen Beitrag vom Präsidenten des Zentralen Bauausschusses, der sagte, wenn ein Bauträger heute eine schwarze Null erzielen will, also keinen Verlust machen will, wenigstens bei dem Projekt, dann müsste er eine Miete von 21 Euro pro Quadratmeter verlangen, wenn er eine Wohnung im mittleren Segment vermieten will. Also noch nicht die Top-Villen irgendwo in München. Und er sagte, wer heute gewerbsmäßig baut, dem droht die Insolvenz. Ich weiß nicht, ob der Mann jetzt ein bisschen kräftig auf den Busch geklopft hat, damit die Regierung mal reagiert. Ich kann das alles nicht beurteilen, aber es sind Töne, die man sicherlich nicht einfach auf die Seite schieben kann. Und mancher, der sich eine bezahlbare Wohnung sucht, der sucht sehr lange und muss vielleicht auch irgendwann schmerzhafte Kompromisse machen. Geld wird knapper. 15% der deutschen Bevölkerung ist an der Armutsgrenze. Arm ist ein Mensch heute, der in Deutschland als Alleinlebender ein Nettoeinkommen von nicht mehr als 1.250 Euro pro Monat hat. Oder eine Familie mit zwei Kindern unter 14 Jahren, die ein Gesamteinkommen haben von nicht mehr als 2.600 Euro im Monat. Wer noch nie einen Haushalt geführt hat und hört 2.600 Euro, der denkt, na, so ein Taschengeld von 2.600, da wäre ich ja der Größte von Traunreuth. Aber wer eine Familie mit vier Köpfen zu versorgen hat, der weiß, was das bedeutet. Natürlich, in unserem Land werden die Grundbedürfnisse noch weitgehend abgedeckt. Ich meine, die Grundbedürfnisse nach Wohnung und Nahrung und Kleidung, wenn auch natürlich auf sehr unterschiedlichem Niveau. Dazu kommt die Werbung, die uns auf allen möglichen Kanälen erreicht, die sehr verlockend ist und einem immer wieder zeigt, was man alles nicht hat und sich nicht leisten kann. Das schafft natürlich Unzufriedenheit und mancher wird dann wirtschaftlich leichtsinnig, weil die Lust nach dem Besitz einfach größer ist als der Verstand in diesem Augenblick. Man stürzt sich in Schulden und damit ist eine Spirale in Gang gesetzt, aus der man manchmal nur schwer wieder herauskommt. Denn der soziale Druck ist ja auch da. Ja, die Kinder, die gehänselt werden in der Schule, weil sie keine Markenklamotten haben, sondern halt nur ein T-Shirt vom Discounter. Wenn ich das so alles lese, dann bin ich erinnert an meine eigene Kindheit. Ich bin aufgewachsen in einer Zeit, als das sogenannte deutsche Wirtschaftswunder begann. So nannte man diesen enormen wirtschaftlichen Aufschwung nach dem Zweiten Weltkrieg. Das war so dann ungefähr Mitte der 60er Jahre des letzten Jahrhunderts. Von dem Wirtschaftswunder habe ich selber nichts mitbekommen. Meine Familie war zerbrochen. Der Vater war weg, es gab keine Unterstützungszahlungen von ihm. Ich bin irgendwann bei meiner Großmutter gelandet, die eine wirklich arme Kriegerwitwe war, die, wenn sie Bettwäsche kaufen wollte, dann hat sie es von einem Hausierer gekauft und mit 5 D-Mark pro Monat mühsam abgestottert, damit wir was zum Zudecken hatten. Urlaub, das war illusorisch. Einmal hatten wir Urlaub, der war von irgendeiner Sozialstelle bezahlt. Telefon und Fernsehen und Auto, das hatten zwar manche nicht, aber das war für uns vollkommen unvorstellbar. Und die Gänge zum Sozialamt, und ich musste da manchmal auch mit, das war natürlich demütigend. Und natürlich auch in einer gewissen Weise aufwendig, auch wenn ich dankbar blieb, dass es das gab, sodass ich wenigstens das Nötige zum Leben hatte. Und doch lernte ich, vielleicht ganz unbewusst, durch meine Großmutter, die an Jesus Christus gläubig geworden war, auch gerade durch all die Probleme, die wir als Familie hatten, ich lernte, glücklich zu sein, weil wir wussten, wir kennen einen Gott, der für uns sorgt. Und so bin ich trotz dieser äußerst begrenzten Möglichkeiten sehr glücklich und dankbar aufgewachsen. Später habe ich gelernt, dass die glücklichsten Menschen dieser Welt, ich weiß nicht, ob du weißt, wo die leben, so hat man es mal erhoben, ich weiß nicht genau, wie man das erhebt, aber irgendwie kann man es wohl, die glücklichsten Menschen der Welt leben in Kenia. Und es ist ja bekannt, dass da die Allerreichsten der Welt leben, könnte man ja meinen, ist aber nicht so. Ich habe vorhin mit einem Freund gesprochen, der gerade aus Westafrika zurückkam, aus einem Land, in dem ich selber öfter in den allerentlegensten Dörfern, den einfachen Buschdörfern zu Gast war und habe die Lebensfreude dieser Menschen gespürt, die es weit entfernt waren von dem, was für mich, der ich nicht zu den Reichen dieses Landes gehöre, was für mich selbstverständlich war. Nun, Armut ist ein Problem, mit dem wir in Deutschland sicherlich zu tun haben. Vielleicht auch Folge vieler familiärer Probleme, die wir haben, Scheidungen und Trennungen, Familien brechen auseinander, wo vorher eine Wohnung genügte für die Familie, sind nun 2 nötig. Auch vielleicht ein Grund für eine gewisse Wohnungsknappheit, wenn 140.000 Ehen jedes Jahr geschieden werden. Das schafft ja jede Menge Folgeprobleme, mal völlig abgesehen von all den persönlichen sozialen Nöten, die das mit sich bringt. Und darüber hinaus können uns noch andere Ängste beschäftigen. Die Angst, werde ich überhaupt noch eine Rente bekommen? Neulich sagt mir ein 40-Jähriger, na, ich krieg sowieso mal keine Rente mehr. Nun, ich hielt das für etwas zu pessimistisch, aber das sind so Gedanken, die man haben kann. Ist der Arbeitsplatz sicher? Ich sprach neulich mit einem hohen Manager von Bosch, ja, aus der Region, in der ich lebe, der sagte, ja, Bosch muss sparen und Arbeitsplätze abbauen. Ich bin froh, dass mein Job derzeit noch sicher ist. Wir sehen, wir haben eine Gesellschaft, die nicht mehr so robust und stabil ist, wie das schon gewesen war. Und natürlich all die Krisen der vergangenen Jahre, ob sie Corona-Krise war oder die Kriege, die wir erlebt haben, all das führt natürlich mit dazu, dass wir eine Versorgungskrise auf unserer Welt haben und dass auch in Deutschland, einem Land, das ja ganz, ganz weit oben angesiedelt ist, zu den reichsten Ländern dieser Erde gehört, dass dort auch die Schere zwischen Arm und Reich dramatisch auseinandergeht. Ich sah neulich einen Filmbeitrag über die Superreichen in unserem Land und da war es für einen reichen Menschen völlig unvorstellbar anders, als mit seinem eigenen Flugzeug auch nur die kürzesten Strecken zu überwinden. Mal die Deutsche Bahn zu benutzen, das war ihm vielleicht zu unsicher aus anderen Gründen. Ja, so ist das in unserem Land. Und wenn ich noch daran denke, wie viel Mühe man hat, auch im familiären Bereich für unsere Alten zu sorgen, dann mache ich mir sehr viel Sorgen für unser Land. Und ich frage mich, wie kann es sein, dass eines der vielleicht drei reichsten Länder dieser Erde, in dem wir hier in Deutschland zu Hause sind, von einer solchen Unsicherheit und von einem solchen Pessimismus befallen ist. Sicherlich hängt das auch ein bisschen mit unserer deutschen Weise zusammen. Wir haben so einen Optimierungswahn. Wir sind ja nie zufrieden. Wir haben immer was zu kritisieren. Die German Angst, das ist ja eine Marke in der Welt. Für die sind wir bekannt überall, dass die Deutschen immer vor irgendwas Angst haben, auch wenn es ihnen super geht. Wir haben ein sehr hohes Niveau und jammern sicherlich auch auf demselben manchmal. Wir haben einen Sozialstaat, der seinesgleichen sucht. Viele andere Länder haben das nicht. Ich war aus familiären Gründen mehrfach in den USA unterwegs. Und wenn ich dann regelmäßig an Ampelkreuzungen alte Menschen stehen sah mit 80 Jahren, die da Schilder stehen hatten und gebettelt haben fürs tägliche Brot. Wenn ich Menschen gesehen habe, die mit 80 Jahren noch arbeiten gehen mussten, weil sie sonst nicht überleben würden, da wurde mir bewusst, wie gut wir es hier in Deutschland noch immer haben. Aber ich frage mich diese Unsicherheit angesichts der eben beschriebenen Probleme, ist das vielleicht auch ein Kennzeichen einer inneren Orientierungslosigkeit, weil man keinen inneren Halt hat, keinen anderen Partner, auf den man sich verlassen kann, wie auf sich selbst? Ich frage mich auch, ob vielleicht sogar Gott selbst diese Unsicherheit in die Herzen von Menschen bringt, weil er uns etwas lehren will. Uns lehren will, dass wir uns, wie ich es gleich näher beschreiben werde, vielleicht überschätzt haben. Ich bin als Christ zutiefst davon überzeugt, dass wir Menschen geschaffen sind, um mit Gott zu leben, in Gemeinschaft, im Austausch mit ihm, im Vertrauen auf ihn und im Hören auf seine Wegweisungen. Und ich meine sogar, die Probleme, die wir haben heute in unserem Land, und wir reden ja nur ein paar Probleme heute Abend an, auch in dieser Woche können wir gar nicht alle adressieren. Ich glaube, dass die Probleme, die wir haben, all die Unsicherheiten und Ängste, vielleicht sogar ein Ruf Gottes an uns sind, uns zu besinnen auf das, was wir verloren haben. Wenn wir den Begriff Heimsuchung hören, dann denken wir oft, das ist so eine ganz schlimme Katastrophe. Das ist es auch tatsächlich manchmal. Aber dieses Wort ist eigentlich sehr schön. Es heißt, Gott sucht uns, dass wir heimkommen, dass wir zurückkehren zu ihm, den wir vielleicht aus den Augen verloren haben. Ich möchte eine Geschichte aus der Bibel mit uns heute Abend betrachten von einem Mann, der in seiner Selbstsicherheit an Grenzen stieß. Es steht im Lukas-Evangelium im Kapitel 12 und das ist ein sogenanntes Gleichnis. Ein Gleichnis ist eine Geschichte, die Jesus konstruiert hat, also keine Sache, die tatsächlich so geschehen ist, sondern eine Geschichte, die er konstruiert hat, um etwas deutlich zu machen. Und ich lese mal diese Geschichte vor, sie ist nicht sehr lang. Es war ein reicher Mensch, dessen Land hatte gut getragen. Und er dachte bei sich selbst, was soll ich tun? Ich habe keinen Platz, wohin ich meine Früchte sammeln kann. Und er sagte, das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und will darin alles, was mir gewachsen ist, und meine Güter sammeln. Ich will zu meiner Seele sagen, Seele, du hast guten Vorrat auf viele Jahre, habe nun Ruhe, iss, trink und habe guten Mut. Aber Gott sprach zu ihm, du Narr, diese Nacht wird man dein Leben von dir fordern, und wem wird das gehören, was du bereitet hast? So geht es dem, der sich Schätze sammelt und nicht reich ist bei Gott. Als ich diese Geschichte las, musste ich so ein bisschen an unser Land denken. An unser Land, das so reich ist. An unser Land, das so selbstsicher ist. Wir haben ja diese Sätze gehört, unser Land macht sich beinahe ein bisschen heute lustig darüber, unserer früheren Bundeskanzlerin, die in einer bestimmten Phase, die sehr einschneidend für unser Land ist, gesagt hat, wir schaffen das. Bisher habe ich den Satz von jemand anders gekannt. Aus Kinderzimmern hörte man manchmal diesen Spruch von CDs, yo, wir schaffen das. Und das war nicht Angela Merkel, sondern Bob der Baumeister. Naja, ich meine, wenn der das sagt, dann ist das vielleicht ganz nett und vielleicht in dieser Situation auch vielleicht angebracht, aber hier vielleicht ein wenig großspurig. Nun ja, sie war sicherlich auch ein Stück weit motiviert von dem ersten afroamerikanischen Präsidenten, der berühmt wurde durch seinen Slogan Yes, we can. Ja, wir können das. Und so lebte unsere Welt, so lebt unsere Welt. Und das drückt auch ein wenig das Selbstverständnis aus. Nicht nur unsere Regierenden, sondern vielleicht auch unseres Volkes. Das Verständnis, wir packen das schon, wir können es, wir sind groß, wir sind stark, wir wissen es. Und vor allen Dingen, Gott brauchen wir dazu nicht. Ich habe über diesen Mann ein bisschen nachgedacht. Aus diesem Gleichnis. Jesus erzählt diese Geschichten ja nicht zur Unterhaltung, sondern um was deutlich zu machen. Und diesem Mann fehlten einige sehr wichtige Elemente. Erstens, was ihm fehlte in seinem Reichtum, der so enorm war, ihm fehlte der Dank an Gott. Wir sehen keine Andeutung, dass er Gott irgendwie dankte, ihn als den Urheber seines Wohlstandes anerkannte. Was man vergeblich sucht bei diesem Mann ist Verantwortung vor Gott für seine Lebensweise, für seine Lebensinhalte, für seine Lebensführung. Er hat nur sich Fragen gestellt. Was mache ich jetzt? Und das, was er für richtig hielt, das hat er dann auch umgesetzt. Was man bei diesem Mann vergeblich sucht, ist ein Sinn für ewige Werte. Schätze im Himmel zu sammeln, wie sie Jesus mal empfohlen hat in der Bergpredigt, davon hat er wohl nichts gehalten. Der Gedanke, was bleibt von meinem Leben oder was werde ich mitnehmen können in das Leben nach dem Tod, sucht man bei ihm ebenso vergeblich. Was ihm auch fehlte, war soziale Verantwortung. Als er so reich war, dass er gar nicht mehr alles unterbrachte, da hat er gar nicht daran gedacht, das vielleicht mit anderen zu teilen, die weit davon entfernt waren, nur eine kleine Scheune zu besitzen. Statt mit anderen seinen Überfluss zu teilen, dachte er nur daran, immer noch mehr und immer unsinniger aufzuhäufen. Was man bei ihm vergeblich sucht, ist Demut. Dieses schneller, höher, weiter, das hat sein Leben bestimmt. Also jetzt habe ich schon sehr viel und jetzt breche ich meine Scheunen ab und die waren bestimmt schon nicht klein und baue einfach noch größere. Und wenn die auch zu klein geworden wären, dann wäre er bestimmt auf die Idee gekommen, noch größere zu bauen. Und was man auch vergeblich sucht bei diesem Mann ist Vertrauen in Gott für seine Zukunft. Er sagte zu seiner Seele ganz einfach, Seele, du hast einen großen Vorrat auf viele Jahre, habe nun Ruhe, iss und trink und hab guten Mut. Was ihm Sicherheit verschaffte, war sein Besitz. Wissen Sie, ich dachte, so ähnlich komme ich mir vor, wenn ich mal Deutschland als Menschen betrachten würde. Haben wir nicht genau so die letzten Jahrzehnte in unserem Land verbracht? Ist das nicht so die allgemeine Stimmung, die wir in unserem Land wahrnehmen, die Lebenshaltung, die Geisteshaltung? Dank an Gott, Fehlanzeige. Verantwortung vor Gott, unnötig. Gedanken an ewige Werte, Zeitverschwendung. Soziale Verantwortung, naja, ab und zu tun wir mal Gutes und reden kräftig darüber. Demut, dass man abhängig ist und unsicher ist. Nein, das ist ein Zeichen von Schwäche, das gibt man nicht zu. Und Vertrauen auf Gott ist ja völlig unnötig, denn wir schaffen das ja. Wir können das. Aber darf ich mal ein bisschen persönlicher werden? Ist das vielleicht sogar deine Lebensweise? Wo der Dank an Gott nicht dein prägendes Element ist, du nie darüber nachdenkst, dass du mit deinem Leben verantwortlich bist vor Gott, für das, wie du lebst und was du tust und was deine Werte sind. Vielleicht ist es dein Leben, der du nie nachdenkst über das, was für die Ewigkeit von Bedeutung ist. Vielleicht bist du ein Mensch, der sein ganzes Glück auch nur aus dieser Welt bezieht und dem, was man schafft und erlebt. Vielleicht fehlt es auch dir an Demut, die Demut der Abhängigkeit, dass ich mein Leben nicht im Griff habe und nicht wissen kann, was morgen ist. Und vielleicht ist auch dein Leben davon geprägt, dass du diesem Gott nicht vertraust, sondern vor allen Dingen dir. Und dann wäre dieser Mann vielleicht wenigstens in guten Teilen eine gute Illustration auch deines Lebens, deines Herzens. Im Alten Testament steht einmal der Satz: Gerechtigkeit erhöht ein Volk, aber die Sünde ist der Menschen Verderben. Sünde, das ist ein Leben ohne den Schöpfer, das ist ein Leben, wie dieser Mann es gelebt hat, ich und mir und mein. So, das ist der Inhalt eines Lebens der Sünde. Sünde bedeutet, wenn man es ins Deutsche ganz einfach überträgt, Zielverfehlung. Also ein Leben, das an dem Ziel vorbeigeht, das Gott mit unserem Leben hat. Eben ein Leben in Dankbarkeit und in Verantwortung vor Gott und im Denken an die Ewigkeit. Im Blick auf ihn, ein Leben zu seiner Ehre zu führen, ein Leben in Demut und Abhängigkeit von ihm. Vielleicht haben wir als Volk und vielleicht hast auch du in deinem Leben Gott vergessen. Vielleicht so wie Adam und Eva, ihre Geschichte ist beschrieben im 3. Kapitel der Bibel und da bekamen sie diese verlockende Lebensweise nahegebracht. Ja, ihr braucht nicht auf das zu achten, was Gott sagt, sondern wenn ihr von dieser verbotenen Frucht esst, dann werdet ihr wissen und dann werdet ihr sein und dann werdet ihr können. Und das war die Lebenshaltung, auf die sie eingestiegen sind und das hat sie von Gott getrennt. Und Gott hat es deutlich gesagt, was kommen würde. Er sagt, wenn ihr davon esst, dann wird der Tod eintreten und ihr werdet Dornen und Disteln vorfinden auf euren Äckern. Anscheinend gab es das vorher gar nicht. Und vielleicht sind die Dornen und Disteln unseres Lebens von heute, die wir eben auf dieser Parkbank auch so ein bisschen illustriert bekommen haben, vielleicht auch eine Auswirkung davon, dass wir unser Leben mit der falschen Tragkraft leben. Und vielleicht sind die Dornen und Disteln deines Lebens ein Ruf Gottes, der dir deutlich machen will, schau, wenn du so weiterlebst, das wird dein Leben nicht erfüllen. Dein Leben geht in die falsche Richtung. Vielleicht muss Gott uns auch manchmal wachrütteln durch Probleme, die wir nicht lösen können. Wir machen ihn dann verantwortlich. Aber Pfarrer Wilhelm Busch, nicht zu vergessen mit dem bekannten Humoristen, der Pfarrer Wilhelm Busch, der hat in seiner etwas trockenen Art mal gesagt, früher, bevor man gegessen hat, hat man einander zugerufen, Gott segne diese Mahlzeit. Und irgendwann ist Gott weggefallen und dann hat man nur noch gesegnete Mahlzeit gesagt. Und irgendwann hat man den Segen auch wegfallen lassen und dann blieb es nur noch übrig, dass man einander Mahlzeit sagte und dann sagte Busch und irgendwann, dann ist die Mahlzeit auch noch weggefallen. In der Zeit des Hungers, im Zweiten Weltkrieg und danach, was er ja hautnah miterlebt hat. Wird es vielleicht bald wieder so sein, auch bei uns, dass wir solche Dinge zu beklagen haben? Dieser Mann hier, in diesem Gleichnis, ist eine Illustration dessen, wie ein Mensch werden kann, der nur sich selbst vertraut. Und dann kam dieser plötzliche Einschnitt, hier plötzlich durch den Tod. Nun, ich wünsche dir das nicht, dass der Einschnitt bei dir so plötzlich und drastisch kommt, aber die Unsicherheit, die sich in unserem Land so breit macht, ist vielleicht ein solcher Einschnitt, der uns nachdenken lassen sollte. Und dass wir vielleicht mal lernen, unser Erntedankfest wieder sehr bewusst zu feiern, weil wir begreifen, es ist nur Güte Gottes, dass wir genug zu essen haben. Und vielleicht sollte der Buß- und Bettag mal wieder ernst genommen werden, der früher in unseren Kalendern einen festen Platz hatte, um Gottes Angesicht zu suchen in der Bitte um Vergebung und dass er uns gnädig ist, trotz unserer Schuld. Früher, so erzählte man, es waren die Kirchen voll, wenn eine Dürre kam, um Gott zu bitten, um Regen und Segen, damit man zu essen hatte. Und dieser Kornbauer, dem war plötzlich eine Grenze gesetzt. Und weißt du, Gott könnte uns auch, darf ich es mal so ein bisschen leger sagen, auch mal das Licht ausknipsen. Dass es einfach nicht mehr so weitergeht, weil er uns daran erinnern will, schaut, ihr habt was ganz Wesentliches vergessen. Wenn ich euch so laufen ließe, bis ihr sterbt, dann würdet ihr nicht aufwachen und irgendwann würdet ihr in der Hölle aufwachen, weil ihr mich vergessen und verlassen habt. Ich glaube, dass Gott uns auch durch die Krisen, die wir vielleicht manchmal ein bisschen zu groß reden, aber die doch spürbar sind, dass Gott uns zur Umkehr rufen will. Ich zitierte gestern Abend die kürzeste Predigt von Jesus, die in der Bibel aufgeschrieben ist. Und die erste Hälfte der Predigt heißt, tut Buße, das heißt, kehrt um, seht eure Schuld ein, ändert euer Denken, ändert eure Gesinnung, kehrt um zu mir. Und vielleicht ist die Krise, die du selbst erlebst, und vielleicht ist es nicht die Krise mit Wohnraum und mit zu wenig Geld auf dem Konto, vielleicht sind es ganz andere Krisen, die dein Leben gerade schütteln. Vielleicht ist es deswegen da, damit Gott dich zur Umkehr ruft und sagt, weißt du, du läufst in die falsche Richtung. Es wäre ein bisschen schwach, wenn ich jetzt Amen sagen würde. Dennoch habe ich ja keine Lösung gezeigt. Wir haben vielleicht einen Versuch einer gewissen Diagnose. Was ist eigentlich los? Was könnte der Hintergrund dessen sein, was wir erleben? Und ich habe mich so heute gefragt, beim Nachdenken über diesen Abend, okay, wenn das von diesen reichen Kornbauern hier so gesagt wird als Zeichen oder als Botschaft für unsere Zeit, aber wie lösen wir das Ganze? Was wäre denn jetzt das Richtige, wenn das Falsche ist, wie er gelebt hat? Und dann habe ich einfach in der Bibel weitergelesen, gerade wie es weitergeht. Und da möchte ich euch ein paar Sätze nahebringen oder zeigt uns Jesus genau den Gegenentwurf zu diesem selbstsicheren, stolzen Leben, das so schnell in Trümmern liegen kann. Und ich lese in Lukas 12, ab Vers 22, einfach weiter, damit wir von der Unsicherheit zur Sicherheit geführt werden, wie Gott sie geben kann. Da steht zum Beispiel in diesem Lukas-Evangelium, Kapitel 12, Vers 22, dieser ermutigende Satz, Jesus sprach zu seinen Jüngern. Also jetzt ist es kein Gleichnis mehr, also keine konstruierte Geschichte, sondern echtes Gespräch mit einem echten Jesus, mit seinen echten Nachfolgern. Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen sollt, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen sollt. Das Erste, was Jesus also als Rat gibt, ist, sorgt euch doch nicht um euer Essen und die Kleidung und die Wohnung, all das, was ihr braucht. Seid unbesorgt. Ich meine, wenn ein Mensch das sagt, jetzt hast du irgendein Problem und er würde sagen, oh, mach dir mal keine Sorgen, es wird schon alles gut werden, wie man das heute so sagt, dann würden wir vielleicht ihm sagen, ja, du hast ja gut reden oder ich weiß nicht, würden wir ihm einen Stein an den Kopf werfen oder keine Ahnung, wie wir reagieren würden, wenn einer so lapidare Sätze sagt, wo man merkt, der nimmt meine Nöte nicht ernst, aber hier sagt es jemand, der das mit Berechtigung sagt. Es sagt es der lebendige Gott, Jesus ist Gott, haben wir vorhin gehört, gell? Bei Sergeis Beitrag. Er ist der Allmächtige. Und wenn er sagt, du, wenn du mir nachfolgst, dann musst du dich nicht zersorgen um deine täglichen Bedürfnisse. Er sagt es seinen Jüngern, denen, die bereit waren, ihm nachzufolgen, denen, die bereit waren, auf seine Worte zu achten, denen, die bereit waren, ihn ernst zu nehmen. Sorgt euch nicht. Dann sagt er ihnen den nächsten Satz. Das Leben ist mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung. Er will damit sagen, hey, es gibt viel wichtigere Themen als das nächste T-Shirt oder die nächsten Jeans oder der nächste Porsche. Es gibt wichtigere Dinge. Es gibt wichtigere Ziele und Werte, die mal dir vor Augen stehen sollten. Vielleicht will Jesus damit sagen, weißt du, entscheidend ist doch, was mal bleibt, wenn unser Leben hier zu Ende ist. Es gibt Größeres, über das wir nachdenken müssen, als unsere Sorge um das Tägliche in unserem Leben. Und dann sagt er, dass Gott sogar die Raben versorgt, die am Himmel fliegen. An einer anderen Stelle sagt er, die Spatzen, die er kennt und versorgt. Und er sagt dann dazu, wie viel mehr wert seid ihr als Vögel? Der lebendige Gott will dir Vertrauen geben in ihn, indem er dir sagt, der du ein Geschöpf bist. Du bist kein Ergebnis der Evolution. Du bist auch nicht irgendein biologischer Unfall, sondern du bist ein Geschöpf, das von Gott gemacht ist. Und Gott sagt, du bist viel mehr wert als Vögel unter dem Himmel oder die Blumen auf einer Wiese. Und Gott sorgt für sie. Und wie viel mehr würde für dich sorgen, wenn du nur mal beginnst zu verstehen, wer ich bin und dass ich der Allmächtige bin. Dass Jesus war ja der, der gesagt hat, es werde. Und das können wir 6-mal lesen im ersten Kapitel der Bibel, wie diese Erde entstand und Gott schuf sie. Er sprach und es wurde. Und das ist der Gott, der dir sagt, du bist viel mehr wert für mich als all die Tiere und all die Pflanzen, die ich trotz allem liebevoll versorge. Und er sagt uns noch dazu, wer von euch kann dann mit seinen Sorgen sein Leben auch nur um einen Augenblick verlängern. In der Bibel steht mal, und ich glaube, dass es so wirklich ist, dass Gott, ob das jetzt buchstäblich ist oder sinnbildlich, alle meine Lebenstage in ein Buch eingetragen hat, alle Tage. Und das heißt, wenn der letzte Tag gekommen ist, da werden alle Versuche von mir und alle ärztlichen Künste nichts mehr nützen, dann ist mein letzter Tag da. Und Gott sagt, du kannst dein Leben nicht mal um einen Augenblick verlängern. Also, warum sorgst du dich um so viele Dinge, die du nicht ändern kannst? Ich meine, die meisten Sorgen, die wir uns machen, sind Dinge, die sowieso nie eintreffen. Die meisten grauen Haare haben wir genau durch solche Unnötigkeiten. Weil wir so gefangen sind, weil wir so alleine sind, weil wir alles selber im Griff haben müssen und deswegen oft auch von Ängsten bestimmt sind. Jesus hat uns kein Reichtum versprochen. Er hat nicht gesagt, kommt zu mir, werdet alle Multimillionäre. Aber er hat gesagt, wenn ihr Nahrung und Kleidung habt, also die Grundbedürfnisse des Lebens, dann werdet einmal zufrieden. In dem Alten Testament ist ein Satz aufgeschrieben von einem klugen Mann, der hat mal gesagt zu Gott, gib mir weder Armut noch Reichtum, sondern nähre mich mit dem Brot, das ich täglich nötig habe. Und Jesus stellt zum Gegenschluss dieser kleinen Ansprache oder dieser Passage der Ansprache, sagt er im Vers 31, trachtet vielmehr nach dem Reich Gottes, dann wird euch das alles hinzugefügt werden. Jesus stellt uns die Frage, hast du die richtigen Ziele für dein Leben? Ist es dein Reich, um das sich all deine Gedanken und Bemühungen und auch Sorgen und Ängste drehen? Oder verstehst du, dass du was viel Größeres bewegen darfst? Nämlich mithelfen kannst, dass das entsteht, was aus Gottes Sicht für die Ewigkeit von Bedeutung ist. Jesus sagt also in seiner kurzen Predigt, tut Buße, ja, kehrt um von eurem ich-süchtigen, von eurem selbstvertrauenden Leben. Und er sagt aber auch, und glaubt an das Evangelium, vertraut mir euer Leben an. Vertraut mir, der ich euch doch gemacht habe. Jesus sagt das, ich habe es vorhin erwähnt, seinen Jüngern. Gestern Abend habe ich erwähnt, was über dem Eingang der Universität in Freiburg im Breisgau steht, nämlich die Wahrheit wird euch frei machen. Ein Satz von Jesus, der vollständig so heißt, da sagte er zu den Juden, die zum Glauben an ihn gekommen waren. Das waren also Menschen, die Jesus glaubten, die ihm vertrauten. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wahrhaft meine Jünger, dann werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch befreien. Er sagt, dass Menschen diesen Ruf zum Vertrauen, Menschen, die sich ihm anvertrauen, die ihr Leben ihm unterstellt haben. Und das möchte ich dich einfach mal fragen, dein Leben, gehört es wirklich Jesus? Dein Leben, folgst du ihm? Hast du dein Leben mal ihm anvertraut? Welchen Wert haben seine Worte für dein Leben? Vertraust du seiner Wahrheit oder den Wahrheiten der sozialen Marktwirtschaft, um dein Leben irgendwie organisiert zu kriegen? Er sagt es seinen Nachfolgern. Er sagt es als der Schöpfer. Als der, der alles geschaffen hat, was wir in der Natur sehen und von dem es mal heißt, dass er alle Dinge am Laufen hält durch sein mächtiges Wort. Und solange Gott das will, wird diese Erde sich weiter drehen. Und wenn er es mal nicht mehr will, dann wird damit ein Ende sein. Und in dieser Ansprache erwähnt Jesus noch jemanden. Er sagt seinen Nachfolgern, nach all diesen Sachen wie Essen und Trinken und Kleider machen sich die Völker einen Haufen Sorgen. Aber euer Vater weiß, dass ihr das alles braucht. Weißt du, mein Leben einem Gott anvertraut zu haben, der wie ein Vater für mich ist, das gibt meinem Leben unglaublich viel Sicherheit. Ich musste Gott als Vater erst ein bisschen mühsam kennenlernen. Ich hatte natürlich einen Vater, einen irdischen Vater, zu dem ich aber null Beziehung hatte. Bin ohne ihn aufgewachsen und es war eher enttäuschend, was von ihm kam. Bis er mich, als ich 18 war, hochkant aus dem Haus warf. Mit dem Ruf hinter mir her, ich will dich nie wieder sehen. Was für ihn wahr geworden ist. Er hat mich nie wieder gesehen. Ich sah ihn auf dem Sterbebett, aber da konnte er mich nicht mehr wahrnehmen. Und ich musste Gott erst mal kennenlernen als Vater. Ich musste lernen zu verstehen, was das heißt und wie man mit ihm leben kann und dass man ihm vertrauen kann und wie er es mit mir meint, dass er nicht der große Polizist im Himmel ist, der nur darauf achtet, dass ich was falsch mache, um mir eins überzubraten, sondern ein Vater, der mich liebt, der mich auch korrigiert und erzieht, natürlich. Der mich nicht einfach laufen lässt, wie ich bin, der nicht zu allem Ja und Amen sagt, aber der mich als der vollkommene Vater versteht, In der Bergpredigt hat Jesus mal gesagt, euer Vater weiß, dass ihr die Dinge braucht, noch ehe ihr ihn darum bittet. Und schau, das ist der Gott, zu dem wir einladen. Das ist der Gott, der dir sagt, kehr um. Kehr um von einem Leben, das dir selber vertraut, das die ganze Hoffnung auf dich selber setzt oder auf andere Menschen. Oder vielleicht ist deine Hoffnung im Sozialstaat und es wird jetzt gerade schwer erschüttert. Oder worauf du auch immer deine Hoffnung setzt. Gott sagt, kehr um, tu Buße, ändere dein Denken, ändere deine Blickrichtung. Ich bin es, der dich geschaffen hat. Ich habe dich geschaffen für die Gemeinschaft mit mir. Ich habe dich geschaffen, dass du mir vertraust. Ich habe dich geschaffen, dass du mir folgst. Und dass du mich ernst nimmst und dass du begreifst, die Worte, die Gebote in der Bibel sind nicht dazu da, dir das Leben zu vermiesen, sondern im Gegenteil, um deinem Leben Gesundheit und Struktur zu verleihen. Er sucht eine Beziehung und ich werde das, wenn ich es nicht vergesse, jeden Abend wiederholen. Was ich gestern schon sagte, er sucht eine Beziehung mit drei Aspekten mit dir. Er sucht eine Beziehung der Liebe, dass du begreifst, er liebt dich, er meint es gut mit dir. Und er will dir seine Liebe verständlich machen, dass du beginnen kannst, ihn lieb zu haben. Und zweitens, dass du eine Beziehung des Vertrauens in ihn hast, dass du weißt, ich habe einen Gott, der es gut mit mir meint. Und ein Gott, der mich kennt, all meine Probleme, noch ehe ich sie benennen kann. Und dass du einen Gott kennenlernst, der eine Beziehung des Gehorsams will von dir, weil er weiß, meine Gebote sind gut. Er will dich lehren, wie man lebt auf seiner Welt, in dem Leben, das er geschaffen hat. Und das am besten dann funktioniert, wenn du nach seinen Bedingungen handelst. Ich meine, wenn wir eine Maschine kaufen, dann ist es auch sinnvoll, dass wir sie so einsetzen, wie der Konstrukteur sich das vorgestellt hat. Wir werden nicht mit dem Auto den Rasen mähen. Das ist weder für den Rasen gut, noch für dein Auto, noch für deinen Erholungswert. Und wenn wir ein Leben haben, dann haben wir es bekommen von diesem lebendigen Gott. Und er hat das Leben gemacht und deswegen kennt er sich mit dem Leben am besten aus. Und er alleine vermag dir wirkliche Sicherheit zu verleihen. Ich schließe wie jeden Abend mit einem Satz aus einem Psalm, dem Alten Testament. Das waren Psalmen, waren Lieder, die Menschen geschrieben haben, um ihre Freude an Gott auszudrücken, ihm ihre Sorgen auch vorzusingen, ihr Unverständnis, manchmal ihre Zweifel. Und dieser Psalm, den ich gestern Abend begann zu zitieren, ist der Psalm 23, der vermutlich bekannteste. Und ich will da einen Satz zitieren, das ist gleich der erste. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser. Das heißt, der Gott, der mich geschaffen hat, der will für mich sein wie ein Hirte, der seine Schafherde führt unter Einsatz all seiner Weisheit und Kraft und Möglichkeiten und wenn es sein muss, seines Lebens. Und richtig übersetzt, so ganz wörtlich übersetzt würde das, er weidet mich auf einer grünen Aue, so viel heißen wie, er macht, dass ich mich in Ruhe niederlegen kann. Schafe legen sich, so habe ich es gelesen, nur nieder, wenn sie in der Ruhe sind, wenn sie entspannt sind, wenn sie wissen, der Hirte ist da, der auf uns achtet. Gott will, dass dein Leben zur Ruhe kommt. Gott will, um diesem Bild zu sprechen, dass du wie ein Schaf bist, das sich niederlegen kann, weil es vertraut. Und ist die Frage, gehörst du diesem Hirten? Ist er der, dem du dein Leben anvertraut hast? Ich habe heute einen Freund gefragt, ob er mir morgen früh sein Auto ausleiht. Er hat gesagt, selbstverständlich. Ich wusste, dass er das sagt. Warum tut er das? Er tut das auch, weil er mir vertraut, dass ich mit diesem Auto ordentlich umgehe. Indem er mir seinen Autoschlüssel morgen früh gibt, vertraut er mir sein Auto an. Und weißt du, manche Menschen, die gebrauchen Gott ein bisschen anders. Sie laden Gott ein, mitzufahren in ihrem Leben. Wie so ein Beifahrer auf der Rücksitzbank vielleicht. Oder allenfalls auf dem Beifahrersitz. Gott darf dabei sein. Vielleicht auch, um uns zu helfen, Fragen zu beantworten, dass er da ist, wenn ich ein Problem habe, dass er mir einfach zur Verfügung steht. Ich bin froh, wenn meine Frau neben mir sitzt, manchmal sage ich, kannst du mir mal was zum Trinken geben oder irgendwie so ein Pfefferminz oder kannst du mal das und das gucken oder einen Anruf tätigen. Das ist gut, wenn man einen Beifahrer hat, aber Gott will nicht der Beifahrer des Lebens sein. Er will auch nicht einfach nur der Pannendienst sein, der mir nur ruft, wenn wir mal wieder unser Leben in den Sand gesetzt haben, sondern er will der Fahrer des Lebens sein. Er will der sein, der die Verfügungsgewalt hat. Er will der sein, der dein Leben wirklich in die Hand nehmen darf. Und dazu lädt er dich ein, dass du ihm dein Leben anvertraust. Und weißt du, der liebe Freund, der kann nicht garantiert wissen, dass ich das Auto morgen ohne Beule zurückbringe. Ich bin ja auch nur ein Mensch. Und wer weiß, wie die Traunreuter Auto fahren. Ja. Aber bei Gott darf ich wissen, er macht keine Beule in mein Leben. Er meint es gut und er beherrscht das Leben, denn er hat es gemacht und er weiß, was gut ist und er kann mich ans Ziel bringen. Und ich lade dich ein, dass du jetzt gleich mit mir ein bisschen nachdenkst. Ich werde dir gleich einen kurzen Moment der Stille mal geben, dass du nachdenkst, gehört mein Leben diesem Jesus wirklich? Ist meine Unsicherheit vielleicht daher gekommen, dass ich mein Leben so selber manage und Gott auf die Seite geschoben habe und ihn durch mich ersetzt habe? Vielleicht musst du darüber nachdenken, darf ich diesem Jesus nicht vertrauen? Und vielleicht darfst du darüber nachdenken, gehört mein Leben ihm wirklich oder ist er nur der Beifahrer? Ist er einfach so mit dabei oder ist er der, der die Verantwortung für mein Leben trägt? Und dass du vielleicht darüber nachdenkst, will ich daran etwas ändern? Wir sind nachher, nachdem diese Veranstaltung zu Ende ist, gerne bereit zu persönlichen Gesprächen. Einige Freunde, die haben so ganz auffällige Namensschildchen. Ich selber, auch der Michael, den Abend hier leitet. Wir sind da, um zu reden. Wenn du Fragen hast, vielleicht auch gerade diese Frage zwischen dir und Jesus, wie es da steht. Und ich wünsche dir, dass dein Leben zur Ruhe findet. Wir das Leben eines Schafes, das ich niederlegen kann, weil der Hirte da ist. Ich möchte, dass wir jetzt einen kleinen Moment nachdenken in der Stille und dass du dir versuchst, auf diese Fragen eine Antwort zu geben. Es möge bitte niemand laut beten, manche sind es gewohnt, in Gottesdiensten aufzustehen und zu beten, das wäre jetzt nicht der Platz. Jeder einfach mal für sich einen Moment zum Nachdenken haben. Und in einigen Momenten werde ich von hier laut beten und dann sind wir wieder zurück. Also bitte nehmt euch diesen Moment zum Nachdenken oder zur Zwiesprache mit Jesus. Herr Jesus Christus, du hast gesagt, ich bin der gute Hirte. Und du bist auf diese Erde gekommen, um Menschen einzuladen, damit sie dir vertrauen, dir folgen. Die dir folgen, weil sie dir vertrauen. Danke dafür, dass du seither nicht aufhörst, Menschen einzuladen. Du tust das heute Abend auch. Du kennst jeden, der hier ist, wie er zu dir steht. Du weißt um Menschen, die vielleicht Sorgen haben, die sie sehr beschäftigen, für die sie keine Lösung haben. Du weißt um die Gedanken, die wir heute Abend hatten, aus deinem Wort, um nachzudenken über die Unsicherheiten unseres Lebens. Und ich möchte dich herzlich bitten, hilf du jedem, zur Klärung dieser Frage, ob du sein Hirte bist, ob du der Fahrer bist im Fahrzeug des Lebens oder nur Begleitperson oder gar nur Pannendienst. Ich bitte dich, Herr Jesus, dass du heute Abend Menschen klar machst, ich warte auf dich. Und dass du Menschen hilfst, wirklich zuzuhören und dir Antwort zu geben, auch Mut zu haben, vielleicht auf jemanden zuzugehen und das auszusprechen, was im Inneren vor sich geht, an Fragen und Zweifel. Und danke dafür, dass du heute Abend willst, dass Menschenleben zur Ruhe kommen, weil sie sich dir anvertrauen. Danke, dass du jetzt hier bist. Amen. Ich mache dir Mut, wenn vielleicht dich das angesprochen hat, mit jemandem, der dir weiterhelfen kann, das Gespräch zu suchen und diese Fragen zu klären für deine Beziehung zu Jesus.